des Römerbriefs lesen, Römer 6. Der Apostel Paulus schreibt an die Römer: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, die wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen? Gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, die ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht, solche, deren ihr euch jetzt schämt? Denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, die ihr von Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Wir wollen uns noch ganz kurz neigen zum Gebet. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für dein heiliges und unverbrüchliches Wort. Wir wollen dich um Gnade bitten, dass wir deine Gnade recht verstehen und recht erfassen und begreifen und die rechten Schlüsse für unser Leben daraus ziehen. Wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort uns heute Morgen aufschließen möchtest, dass es in unseren Herzen wirkt und eine Frucht wirkt, die zum ewigen Leben dient. Du wolltest die Gnade geben, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern mächtig in unseren Herzen wirken möchte. Amen. Die meisten von uns werden insbesondere diesen letzten Vers aus dem 6. Kapitel kennen. Und es ist so leicht, einen Vers auswendig zu lernen und ihn zu behalten und doch nicht den ganzen Zusammenhang zu begreifen. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist der Schlussvers einer sehr ausführlichen Diskussion, die Paulus hier mit den Römern beginnt, über das Wesen der Gnade und deren Auswirkung. Bei der Vorbereitung auf diese Freizeit haben wir uns Gedanken gemacht, was wichtig wäre. Und das Thema, das wir uns gestellt haben, ist: Kann die Gnade gefährlich sein? Paulus hatte im Römerbrief angefangen, den Römern zu erläutern, was es heißt, dass wir Sünder sind. In den ersten Kapiteln geht er sehr ausführlich und sehr deutlich vor, um den Römern deutlich zu machen, dass alle unter der Sünde sind. Heiden wie Jude. Dass es keine Ausnahme gibt. Alle sind unter dem Zorn Gottes. Der frömmste Jude wie der schrecklichste Heide. Alle ermangeln den Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Und er führt dann aus, wie Gott die Gnade gegeben hat, um uns aus freien Stücken gerecht zu machen. In Kapitel 3, in Kapitel 4 erläutert er die Rechtfertigung dann am Beispiel von Abraham, dass Abraham gerechtfertigt wurde vor dem Gesetz. In Kapitel 5 führt er dann aus, welche Frucht daraus entsteht, dass wir allein aus Gnaden gerechtfertigt sind. Er beginnt ins 5. Kapitel mit dem Vers: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit unserem Herrn Jesus Christus. In dem 5. Kapitel vergleicht er dann, welche Wirkung oder welche Folgen es gehabt hatte, dass Adam gekommen ist, als erster Adam, wie er uns unter die Sünde versklavt hat und wie wir alle in ihm gesündigt haben. Und dann vergleicht er die Wirkung, die Christus hatte, dass sein Kommen in uns die Gnade und die Gerechtigkeit, die zum Leben führt, bewirkt. Und so endet er am Ende des 5. Kapitels mit diesen Versen. In Vers 20 und 21: Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtiger geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann kommt er zu dem 6. Kapitel, wo er sagt: Was nun? Was sollen wir nun sagen? Manch einer möchte gerade aus diesen letzten Versen eine vollkommen falsche Schlussfolgerung ziehen. Sollen wir sündigen? Ist das nicht eine verlockende Gedanke? Die Gnade wird mächtiger, wo die Sünde mächtig ist. Damit die Sünde mächtiger würde, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Könnte es sein, dass es sogar gut ist, wenn ich sündige, damit ich der Gnade noch deutlicher zum Ausdruck bringe? Paulus stellt im 6. Kapitel diese Frage zweimal. Einmal im Vers 1: Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Und in Vers 15 in Bezug auf das Gesetz und unter dem Gesetz sein: Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Und beides Mal verneint er es heftigst. Es ist eine Frage, die die Kirchengeschichte sehr bewegt hat. Schon im Neuen Testament, im Judasbrief, in Vers 4 lesen wir: Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben steht. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Judas sagt, es gibt Menschen, die die Gnade missbrauchen. zum Sündigen. Kann es sein, dass die Gnade missbraucht wird zum Sündigen? Es wird erzählt von dem Vertrauten von Zar Nikolaus II. Rasputin, dass es sich zur Philosophie gemacht hat, je mehr ein Mensch sündigt, je mehr Gnade empfängt er. Ein amerikanischer Kommentator schrieb in seinem Kommentar zu dem 6. Kapitel des Römerbriefs, die Geschichte eines feurigen Evangelisten, der große Massen an sich zog. Nur sein Nachbar kam nicht. Und eines Tages wurde sein Nachbar gefragt, warum kommst du nicht? Da sagte er, ich habe herausgefunden, was in seinem Hinterhof ist. Sein Hinterhof ist voller Diebesgut, gestohlene Sachen. In England gab es im 19. Jahrhundert einen bedeutenden Prediger namens Martin Lloyd-Jones. Viele von euch werden ihn vielleicht kennen. Er wurde Prediger in Westminster Chapel, einer bekannten und bedeutenden Kirche in London. Er musste in den 60er Jahren, ich glaube es waren 60er Jahre, jetzt bin ich ganz sicher, aus Krankheitsgründen zurücktreten. Und übergangsweise kam ein walisischer Pastor. Und danach kam ein Pastor, der anfing, das Evangelium etwas anders zu verkündigen. Und so erschien in den 80er Jahren eine Schrift eines Diakons aus dieser Gemeinde unter dem Titel No Holiness, No Heaven. Keine Heiligkeit, kein Himmel. Er war darüber besorgt, dass dieser Prediger die Gemeinde in eine Richtung gezogen hätte, die nicht richtig ist, indem nämlich getrennt würde die Vorstellung, man könnte in den Himmel kommen ohne Heiligung und Heiligkeit. Während der Reformation war eines der größten Vorwürfe gegen die Reformatoren die, dass man sagt, durch die Lehre von der Gnade führt es ja nur direkt zum Sündigen. Vorher gab es so viele Gesetze, die zu halten waren, feste Regeln. Und viele ernsthafte Katholiken hätten mit Sicherheit die katholische Kirche auch in vielen kritisiert und gesagt, was in manchen Klöstern passiert, ist nicht recht. Was manche Bischöfe machen, ist nicht recht. Es war ja auch die Zeit von großen Reformkonzilien, wenn man an das Konzil von Konstanz kurz vor Luther denkt, wo man sich mit der Tatsache beschäftigt, dass es 2, 3 Gegenpäpste gab. Der eine Papst wurde dann abgesetzt in Konstanz und musste nach Österreich fliehen. Aber wir müssen reformieren, wir müssen die Kirche nur wieder richtig auf den Kurs bringen, aber nicht das, was ihr Protestanten macht. Denn was ihr macht, ist dazu führen, dass Menschen überhaupt nichts mehr respektieren, keine Gebote Gottes mehr respektieren. So entstand der Ausdruck der billigen Gnade, der Vorstellung, es ist alles ganz einfach und du musst nichts tun und kannst tun und lassen, was du willst. Meine Frau war, bevor wir Familie hatten, Krankenschwester. Und sie hat immer eins gesagt, es hat mich immer sehr nachdenklich gestimmt, gesagt, es ist gut, wenn ich auf einen katholischen Arzt treffe. Denn er hat noch ein moralisches Verantwortungsgefühl. Im Gegensatz zu den Ärzten, die aus dem Protestantismus kommen, die an nichts mehr glaubten und keine Werte vertreten. Und wie brutal das ist, haben wir selbst als Familie erlebt, als wir unser erstes Kind im 5. Monat verloren haben. Wir gingen in die Klinik, weil eine Geburt eingeleitet werden musste und ein Arzt uns dann nichts anderes sagte, warum sind Sie nicht früher gekommen? Weil er der Überzeugung war, wir wollten abtreiben. Meine Frau war gerade in tiefster Trauer, weil wir so lange auf unser erstes Kind gewartet hatten und es dann verloren hatten. Aber diese Brutalität, keine moralischen Werte, nichts zu haben. Und dann anerkennen zu müssen, dass ein Katholik, wo man doch so viele Differenzen hat, wesentlich bessere Werte und Vorstellungen hat, als die, die sich Protestanten oder evangelisch nennen. Ja, ist das so, dass die Gnade uns dazu führt, dass wir tun und lassen können, was wir wollen? Aus dieser Erkenntnis heraus gab es immer wieder eine Gegenbewegung, die sagte, schaut euch dieses an. Und wenn das so ist, dass die Gnade dazu führt, dass wir in die Sünde führen, dann kann doch etwas nicht richtig sein. Und sie haben deswegen gesagt, es ist falsch, grundlegend falsch, so die Gnade zu betonen. Wir werden heute Nachmittag etwas aus dem Leben von John Newton hören. Und er hatte dieses wunderbare Lied gedichtet, Amazing Grace, how sweet your sound, how sweet the sound. O Gnade Gottes, wunderbar. Und im Englischen heißt es, ist es etwas anders, da heißt es, oh, sweet the sound. Wie süß ist dieser Klang. Aber den Ohren vieler ist er nicht süß, sondern etwas hat einen bitteren Beigeschmack, diesen Beigeschmack, dass deine Medizin verabreicht führt, die doch eigentlich nicht zu dem führt, wo sie hinführen soll. Einer meiner Verwandten, als er Jugendlicher war, ging es ihm nicht gut. Und er ging zum Arzt und der Arzt schob es auf diese typischen Probleme, die ein Jugendlicher mit sich hatte, der psychisch mit sich und seiner Familie nicht mehr zurande kam. Und er verabreichte ihm Psychopharmaka. Es ging ihm noch schlechter. Schließlich kam es heraus, dass es ihm schlecht ging, weil er eine Infektion an den Nieren hatte und seine Nieren nicht mehr richtig funktionierten und sein Körper vollkommen vergiftet war. Anstatt eine Medizin bekommen, hat er etwas bekommen, was das Ganze nur noch viel, viel schlimmer machte und verstärkte. Und so stellt sich die Frage, ist nicht die Gnade auch etwas, was statt eine Medizin zu sein, es nur noch viel, viel schlimmer macht? Und kann man nicht das Anliegen von Geschwistern verstehen, die sagen, hier die Welt, dort die Gemeinde, und wenn wir nicht eine dicke, dicke Mauer ziehen, dann ist die Welt in der Gemeinde. Und dann müssen wir diesen Zaun möglichst hoch und möglichst dick, vielleicht sogar mehrere Wände ziehen, damit wir überhaupt bestehen können. Denn so die Erkenntnis oder die Überzeugung mancher, die Gnade schützt nicht vor Sünde, sondern führt in die Sünde zu einem falschen Verständnis. Daher müssen wir andere Dinge betonen, weil es sonst gefährlich wird. Nun, wie tritt Paulus diesen Vorstellungen entgegen? Was sagt er? Er sagt ja zweimal, das sei ferne. In Vers 2 und Vers 15. Paulus sagt, es ist nichts Widerwärtiges als diese Vorstellung, als könne man es rechtfertigen, die Gnade zu missbrauchen oder um zu sündigen. Die Vorstellung, alleine die Vorstellung, die Gnade könnte Sünde fördern, ist für ihn vollkommen widersinnig. Keine Gnade fördert Sünde. Er betont ja diese zwei Aspekte an Vers 1, dass die Gnade eben nicht in die Sünde führt. Und zweitens, wie unser Stand ist, wenn wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind in Vers 15. Wenn wir sagen, das sei ferne, dann bedeutet es nichts anderes, als dass er sagt, es gibt keine Verbindung zwischen der Gnade und der Sünde. Auch nicht eine annähernde Verbindung, auch nicht eine heimliche Verbindung, sondern wie zwei Dinge, die vollkommen entfernt voneinander getrennt sind. So sind Gnade und Sünde zu sehen. Diesen Grundgedanken erläutert er in diesem sechsten Kapitel und wir wollen es unter diesen beiden Aspekten betrachten. In den Versen 1 bis 14 erläutert Paulus, dass die Gnade zur Heiligung führt. Und in den Versen 15 bis 23 stellt er diese grundlegende Frage, wer ist dein Herr, die Sünde oder Gott? Die Gnade führt in die Heiligung. Es sind drei Aspekte, die er hier erläutert. Im Vers 2 stellt er zunächst die grundlegende These, dass wir der Sünde gestorben sind. In den Versen 3 bis 11 führt er dann aus, dass die Taufe uns zeigt, in welch einer Einheit wir mit Christus gekommen sind und was diese Einheit im Tod und in der Auferstehung bedeutet, nämlich, dass wir zu einem neuen Leben berufen sind. Und in Versen 12 bis 14 kommt er dann zu ein paar Schlussfolgerungen. die These. In Vers 2 sagt er, wie sollten wir in der Sünde leben, der wir doch gestorben sind? Oder der Sünde gestorben sind. Manche ordnen das im Gegensatz zur Luther-Übersetzung exakt so, wir sind der Sünde gestorben. Es ist ein interessanter Ausdruck. Was heißt das? Ich bin der Sünde gestorben. Ich kenne ein paar Bekannte, die absolut verfeindet sind. Und da fällt dieser Ausdruck, du bist für mich gestorben. Vielleicht kennen wir das, dass jemand sagt, du bist für mich gestorben. Ich breche alle Beziehungen zu dir ab. Ich kenne dich nicht mehr. Manchmal gibt es eine solche tiefe Feindschaft in Familien, dass sie nicht mehr miteinander reden, nicht mehr miteinander telefonieren. Sie behandeln den anderen, wie wenn er tot wäre. Gestorben sein bedeutet, die Verbindung ist beendet. So wie wir eine Telefonleitung haben und wenn jemand kommt und sie durchschneidet, dann sagen wir, die Leitung ist tot. Sie ist gekappt. Die gibt es nicht mehr. Durchgeschnitten. So wie ein Bagger, der die Straße aufgräbt und aus Versehen das Telefonkabel erwischt. Das ist, was es heißt, dass ihre Sünde gestorben ist. Wenn wir das begreifen wollen, so müssen wir uns sehen in Verbindung mit der Sünde, um zu begreifen, was die Gnade bewirkt, wirken will und bewirkt. Was das Ziel der Gnade ist. Es bedeutet letztlich nichts anderes, als dass die Gnade eine Spaltung zwischen uns und der Sünde bewirkt. Der Mensch war in seiner ursprünglichen Gestalt heilig, gerecht und gut. Er war in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Aber durch die Sünde ist der Mensch vollkommen verdorben worden, sagt Paulus. In den ersten drei Kapiteln macht er es deutlich, wie tief diese Verderbnis geht. Es ist gleichsam eine unauflösliche Einheit zwischen dir und der Sünde bewirkt worden. Wie zwei Sachen, die man nicht mehr trennen kann. Wo du auch hinschaust, was du auch tust, dein ganzes Tun und Handeln, es ist von der Sünde geprägt. Ob du deine Gefühle anschaust, sie sind von der Sünde geprägt. Ob du deinen Verstand anschaust, Paulus sagt, er ist verfinstert. Er kann nicht mehr die Dinge erkennen, die richtig und richtig wären. Ob du deinen Willen anschaust, er treibt dich dauernd in eine falsche Richtung. So macht Paulus das im Römerbrief so deutlich, dass wir durch und durch verdorben sind, wie wenn man sagt, ich bin vollkommen vergiftet worden. Wie ein Mensch, der verstrahlt wurde von Radioaktivität, nach außen mag er noch so aussehen, aber in ihm ist da etwas, was wirkt und wirkt und wirkt und ihn zerstört und zerfrisst. Und er hat keine Macht, dem unter Umständen entgegenzutreten. Paulus sagt, durch die Gnade kommt etwas zustande, nämlich eine Trennung. Es kommt zu einer Trennung zwischen dem, was uns seit Adams Fall tagtäglich prägt. Die Verbindung zwischen Sünde und Mensch wird gespalten oder aufgespalten. Man könnte es überspitzt sagen, das Ziel dieser Spaltung ist nicht die Förderung von Sünde, sondern die Vernichtung von Sünde. Wir werden es nachher noch sehen. Und das macht es deutlich, warum Paulus dieses Argument bringt. Er sagt, wie kann das, was uns von der Sünde trennen soll, zur Sünde führen? Ist doch widersinnig. Die Gnade treibt einen Keil zwischen dir und der Sünde. Sie trennt dich, wie eine Säge einen Baum von seinen Wurzeln trennt. Oder sie kappt die Verbindung zwischen Mensch und Sünde. Warum? Weil das einzige Ziel, warum das, was Gott an uns tut, aus der Motivation heraus entstanden ist, weil er uns geliebt hat und sagt, die Sünde ist das, was ich über die Maßen hasse und verabscheue. Es ist nicht die Frage, ob es zu einer Trennung von der Sünde kommt für Paulus, sondern die Frage, wie dieses bewerkstelligt wird. Und hier sagt er im Römerbrief sehr ausführlich und sehr deutlich, dass diese Trennung, dass wir mit dem Problem der Sünde fertig werden, das Gesetz es nicht bewerkstelligen kann. Das Gesetz kann die Sünde sichtbar machen, aber sie kann diese Aufspaltung nicht vornehmen. Sie kann diese Trennung nicht vornehmen. Sie hat aus sich heraus gleichsam die Kraft, die Sünde lebendig zu machen, indem sie uns wie ein Spiegel immer stärker vorhält, wie wir sind und wie verdorben wir sind. Aber sie ist nicht in der Lage dazu, uns von der Sünde zu befreien. Und wie schrecklich ist es, wenn wir an dem Punkt stehen bleiben, dass wir Gesetze haben und ans Gesetze klammern und immer mehr Gesetze klammern, aber sie uns eigentlich nur zur Erkenntnis führen, sie befreien mich nicht. Sie befreien mich nicht von der Sünde. Sie können mir nicht helfen. Ich kann mich daran klammern. Ich kann mein ganzes Leben im Gebet und auf Knien verbringen. Und muss doch wie Paulus erkennen, das, was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ich kann das frömmste pharisäische Leben führen. Aber die Sünde hat, das Gesetz hat aus sich heraus nicht die Kraft, diese Trennung zu vollziehen. Das führt uns zu dem zweiten Gedanken, wo Paulus das jetzt ausführt, indem er deutlich macht, was passiert eigentlich, wenn die Gnade im Leben eines Menschen wirksam wird. Er macht es am Beispiel der Taufe deutlich und es ist ein sehr schönes Bild und die Taufe ist ein wunderbares Bild. Und ich werde auf keinen Fall in einer Diskussion über die Taufe Frage im Speziellen eingehen, ob Kinder oder Erwachsene oder sonstige taufen, sondern nur dieses Bild deutlich machen. Wir sind mit Christus eins geworden im Tod und in der Auferstehung. So wie die Taufe es sichtbar macht, dass ein Mensch eingetaucht wird und wieder auftaucht. Wenn wir uns Christus anschauen, so sehen wir sein Werk ja darin besteht, dass er gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er auferstanden ist und jetzt lebt und zu der Rechten des Vaters sitzt. So sagt Paulus, es gibt eine Verbindung zu Christus, die exakt sich bei dir nachvollzieht. Du bist auch gestorben, du bist begraben, auferstanden und lebst. Was bedeutet das, gestorben und begraben? Es macht Vers 6 deutlich, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfortin der Sünde nicht dienen. Das Ziel der Kreuzigung, das die Juden und die Römer verfolgten, war die Vernichtung Jesu. Die Hinrichtung sollte mit dem Leben dieses Menschen ein Ende machen. Sie verkannten vollkommen, wen sie dahin richteten. Aber in ihren Augen war es ein Mensch, der nur andere verführte. Was sie nicht begriffen, was wie herrlich eigentlich ist, hier deutlich wird, dass wir sehen, dass was mit dem Herrn passiert ist, dass alle, die auf Christus getauft sind, seinen Tod getauft, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, sich an uns nachvollzieht. Was der Grund größter Traurigkeit ist, wenn wir auf die Kreuzigung und Hinrichtung und den Tod unseres Herrn schauen, was uns Angst und Bange wird, kann, wenn wir auf unser Leben schauen, der Grund größter Freude sein, weil wir sehen, genau das ist es, was Gott an uns vollziehen möchte, die Vernichtung eines sündigen Leibes. Er möchte das zum Tode bringen, was bis zu dem Zeitpunkt, wo die Gnade wirksam wird, lebt und geherrscht hat. Wenn ein Sklave gebunden ist, dann hat man manchmal gesagt, wenn er gestorben ist, nun hat er die Freiheit erlangt. Weil das Leben, das er geführt hat, derartig schrecklich war, dass manche Sklaven sich den Tod gewünscht haben und manche sogar den Tod gewählt haben, weil sie sagten, der Tod bringt mich mehr in die Freiheit als das, was ich hier erlebe. So wie wir es ja manchmal hören, dass Menschen, die schwer erkranken und am Sterbebett liegen, und dann sterben sie und dann sagt man, jetzt ist er erlöst von seinem Leiden. Er ist frei geworden. So sagt Paulus, so müssen wir es uns vorstellen, wenn wir mit Christus im Tode vereinigt sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Bis zu diesem Punkt, wo du gestorben bist, wo du der Sünde gestorben bist, warst du lebendig verbunden mit der Sünde. Und nicht nur verbunden, sondern die Sünde hat geherrscht in deinem Leben. Das ist der erste und wichtigste Elementare. Dieses Sterben bedeutet das Aufgeben dieses alten Lebens. In den Versen 7 bis 8, 11 sagt er dann, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und er führt dann aus, dass wir nicht noch einmal sterben werden, genauso wenig wie Christus noch einmal gestorben ist. Die Wirkung der Gnade zielt darauf, dass du der Sünde gestorben bist, um mit Christus auferstehen, um mit ihm zu leben. Die Gnade zielt auf ein Leben mit Gott. Ein Leben mit Gott ist gleichzeitig ein Leben fern von der Sünde. Oder kannst du dir vorstellen, dass in der Nähe Gottes auch nur eine Sünde toleriert würde? Dass nur eine Sünde akzeptiert würde? Dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er der Sünde gestorben ist, er ein für alle Mal gestorben. Was er aber lebt, das lebte Gott. Und dann heißt es, so auch ihr. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So hat das Ziel, die Gnade dieses Ziel, uns der Sünde sterben zu lassen, um ein Leben mit Gott zu beginnen. Das führt dann in den Versen 12 bis 14 zu der Ermahnung zu einem Leben in Heiligung und Heiligkeit. Paulus sagt, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Es gibt manchmal ein Missverständnis, wenn wir darüber reden, dass wir der Sünde gestorben sind. Es heißt hier nicht, dass die Sünde tot ist, im absoluten Sinne, sondern dass die Verbindung mit der Sünde tot ist. Was ist der Unterschied? Nun, Paulus könnte ja sagen, die Sünde ist kein Problem mehr für euch. Ihr habt ja die Gnade. Die Sünde geht euch überhaupt nichts mehr an. Aber er redet hier von einem tut nicht, einem lasst nicht. Lasst euch nicht beherrschen, tut nicht. Wenn er hier von Waffen der Gerechtigkeit redet oder Waffen der Ungerechtigkeit, was bedeutet es, dass wir uns zur Verfügung stellen können, dem einen oder dem anderen? Wie ein Soldat, der unter dem Kommando steht, eines Kommandeurs, und wohl gerüstet tut der Soldat das, was der Kommandeur befiehlt. Und so sagt Paulus, lasst euch nicht von der Sünde kommandieren, sondern von Gott und seiner Gerechtigkeit. Was er hier beschreibt, ist, dass wir in einem Konflikt stehen. Wir stehen in dem Konflikt, dass wenn wir unter der Gnade stehen, wir in einem Kampf stehen. Die Gnade Gottes erfassen bedeutet nicht, dass der Krieg vorbei ist, sondern dass er erst richtig begonnen hat. Lass mich das erläutern. Ich kann die Gnade Gottes begreifen als einen Endpunkt, die mich dazu führt, dass ich sage, jetzt ist der Krieg vorbei. Wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutschland kapitulierte und die Waffen schwiegen. Jetzt ist Schluss. Oder Oder ich kann es begreifen, als dass Folgendes passiert. Ein Land erobert ein Gebiet und es kommt unter die Herrschaft und sagt, das ist jetzt mein Territorium. So gab es das zum Beispiel in einem Krieg in Kanada, wo die Provinz Quebec ist ja bis heute französischsprachig, war lange Zeit von Franzosen beherrscht. Und als die Briten diese Kolonie eroberten, da verleibten sie es ihrem Herrschaftsbereich ein. Es war nur unter der Herrschaft der britischen Krone. Aber sie kämpften jahrelang gegen die verbliebenen Widerstände und Reste. Wenn wir sagen, dass wir gerechtfertigt sind, dann sagen wir, dass ein Krieg begonnen hat. Nämlich zwischen der Sünde, die außen ist, in der Welt, und der Sünde des Kampfes, die noch in uns ist. Paulus führt es dann ausführlich in Kapitel 7 aus, wo er von diesem inneren Konflikt redet, dass wir hin und her gerissen werden zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir tun, und dass wir dann nicht tun, was wir eigentlich wollen und uns der Sünde nachgeben. Mit der Gnade vollzieht sich ein Machtwechsel. Es vollzieht sich eine, ja, man könnte sagen, dass eine Verbindung gelöst wird, eine Herrschaft, Herrschaftswechsel wird vollzogen. Aber es bedeutet nicht, dass jegliche Sünde in unserem Herzen ausgelöscht ist. Dass wir in keinster Weise mehr Schaden nehmen können von der Sünde. Wenn das so wäre, könnten wir, man könnte fast sagen, einen Großteil der Briefe wegstreichen. Weil ich sage, die Sünde spielt ja keine Rolle mehr. Es ist kein Problem mehr. Wir müssen halt begreifen, dieser vollständige Machtwechsel bedeutet, dass wir jetzt kämpfen sollen und müssen. In der Allegorie von Bunyans Heiligen Krieg wird das so schön deutlich gemacht. Er beschreibt ja die Menschenseele als eine Stadt. Und diese Stadt ist von Satan beherrscht und Christus erobert sie mit seinen Truppen. Und was sagt er dann, nachdem Immanuel die Herrschaft übernommen hat? Jetzt herrschte nur noch Frieden und Christus regierte bis ans Ende der Welt. Nein, er sagt etwas anderes. Er sagt, die Herrschaft ist von Christus erobert worden, aber jetzt passierte eins, dass es heimlich Widerstände gab und sie rotteten sich zusammen wie in einem Bürgerkrieg und planten den Gegenangriff. Und so ist das mit der Sünde. Wir sollen kämpfen, weil wir wissen, dass die Verbindung gekappt ist. Und wir sollen kämpfen, weil wir wissen, dass gläubig und jetzt führe ich ein konfliktfreies Leben in völliger Freude, in völligem Sieg. Was für eine Gefahr liegt darin, Glauben machen zu wollen, man könnte diesen Konflikt bei sich ausweichen. Ich bin jahrelang solchen Büchern hinterhergelaufen, weil es so faszinierend ist, da sieht jemand und sagt, du kannst einfach den Sieg in Anspruch nehmen, die Sünde ist tot und es ist da nichts mehr. Nein, die Schrift sagt, wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wir sehen, wie das Fleisch wieder den Geist lüstet, wie es zum Krieg kommt. Und solange du hier auf Erden bist, ist eine Trennung vollzogen worden zu der Sünde. Aber diese Trennung ist noch nicht vollkommen. Denn solange du hier auf Erden bist, ist noch Sünde an dir und in dir. Und solange herrscht Krieg. Erst wenn wir im Tode oder in der Wiederkunft unseres Herrn mit unserem Herrn vereinigt werden, wird der letzte Rest der Sünde aus dir getilgt werden. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt von Spitter, wie wird uns sein, wenn wir eines Tages vor ihm stehen? Und dann beschreibt er, wie wird es sein, wenn ich eines Tages vor ihm stehe und es ist keine Sünde mehr an mir. Es ist ein Zustand, den wir beim Herrn erfahren. Das führt uns zu dem zweiten Hauptabschnitt dieses sechsten Kapitels, nämlich zu der Frage, wessen Herr sind wir? Gehören wir dem Herrn oder der Sünde? In Vers 15 beginnt er diesen Satz ja, oder diese Frage wieder, wie nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. In der ersten Frage hatte er deutlich gemacht, ganz einfach von dieser Frage, dass die Gnade mächtiger wird, nachdem die Sünde mächtig geworden ist oder umso mächtiger ist. Hier setzt er hier dieses Wortpaar gegenüber einmal unter dem Gesetz und unter der Gnade. Was bedeutet das, dass wir unter dem Gesetz oder unter der Gnade sind? Meine Frau ist Engländerin und ich finde das immer so nett, da steht dann drauf auf dem Pass, a subject of Her Majesty Queen Elizabeth II. Eine Untertanin ihrer Königin Queen Elizabeth oder Königin Elisabeth II. Sie ist eine Untertanin. Sie ist Untertanin der britischen Königin. Sie ist eben unterstellt. Das bedeutet, es unter etwas sein. Ihr kennt es ja im Beruf, wo ich sage, ich bin unter ihm. Ich bin ihm unterstellt. Unter der Autorität von jemandem sein. Was bedeutet es, wenn wir sagen, wir sind unter der Autorität des Gesetzes im Verhältnis zu dem, dass wir sagen, wir sind unter der Autorität der Gnade? Unter dem Gesetz sein bedeutet letztlich nichts anderes, als anzuerkennen, was das Gesetz fordert. Tu dies und du wirst leben. Das Gesetz ist in seiner ganzen Heiligkeit und Reinheit ein unerbittliches Gesetz, das fordert. Es fordert, sodass es heißt, wenn du diese Autorität anerkennst, dann erkennst du an, dass du es tun musst, um zu leben. Im Galaterbrief, im 3. Kapitel, in den Versen 21 und 22 heißt es: Wie nun ist das Gesetz gegen Gottes Verheißung? Das sei ferne. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die glauben. Das Gesetz ist gut und richtig. Aber Paulus sagt, es kann eins nicht. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte. Das Gesetz funktioniert so, es fordert und verheißt Leben. Aber die Forderung ist unerbittlich. Du lebst nur, wenn du es ganz tust, vollkommen hältst. Ansonsten wirst du verdammt. Wer in einem Gebot das Gesetz Gottes gebrochen hat, sagt die Schrift, hat das ganze Gesetz gebrochen. In Kapitel 5, Vers 3 im Galaterbrief sagte dann, und da setzte sich mit den Galater auseinander, die vor dieser Frage standen, sollen wir uns beschneiden und das jüdische Gesetz annehmen? Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Das Gesetz ist gut. Es ist heilig und es ist gerecht. Aber es macht nicht lebendig. Wenn ich mich der Autorität dieses Gesetzes unterstelle, unterschreibe ich letztlich mein Verdammungsurteil. Weil es macht mir deutlich, dass ich es verdient habe, vor Gottes Angesicht verdammt zu werden. Weil das Gesetz Gottes sind die heiligen Gebote Gottes, die deutlich machen, was Gott will. Und es macht mir zum Zweiten deutlich, dass ich es nicht gehalten habe und nie halten kann. In Römer 7, Vers 7 sagt Paulus, ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Es wirkt gleichsam wie etwas, was etwas sichtbar macht. Den ganzen Schaden meiner Seele. Und doch kein Leben schafft. Und so kann es uns in einen Trug hineinbringen, dass wenn ich glaube, durch das Gesetz vor Gott bestehen zu können, dass ich meine, damit das Leben zu erhaschen oder zu bekommen. Wir müssen sehen, du kannst das frömmste Leben leben. Du kannst stundenlang beten, tagelang fasten, untadlich sein nach dem Gesetz, nach der strengsten Sekte der Pharisäer wie Paulus. Und du wirst trotzdem nicht leben. Du wirst sterben und verdammt werden. Das Gesetz schafft kein Leben. Das ist das Problem. Wenn wir unter der Gnade sind, unter dem Gesetz sind, sind wir damit, sagt die Schrift, unter einem Fluch. Weil wir einerseits den heiligen und gerechten Anspruch Gottes sehen, ihm aber nicht gerecht werden können. Deswegen sagt er hier im Römer 6, dass wir unter der Gnade sind. Weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Was bedeutet das, dass wir unter der Gnade sind, unter der Autorität der Gnade? Es bedeutet, dass wir unter der Autorität sind, die es möglich macht, zu leben. In Römer 8, Vers 3 folgende heißt es, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Er hebt das Gesetz nicht auf. Die Gnade hebt das Gesetz nicht auf, sondern erfüllt das Gesetz. Sie kommt den Forderungen nach, weil jemand anders diese Forderung erfüllt hat. Es heißt, dass Jesus unter das Gesetz getan war und alle Forderungen des Gesetzes getan hat. Er hat dem Gesetz volle Genüge getan. Vom ersten Tag, von der Geburt bis zum Tode am Kreuz. Er hat als Adam, als zweiter Adam, dem Gesetz volle Genüge getan. Und damit die Gerechtigkeit erwirkt. Und diese Gerechtigkeit wird uns zu Gerechtigkeit, wenn wir unter der Gnade sind. Wir haben Anteil an dieser Gnade. Das Gesetz ist keineswegs etwas, was erledigt ist für die Gläubigen. Es ist durchaus etwas, was wir anerkennen als heilig, gut und gerecht, um Sünde zu erkennen. Es ist auch gut, als das zu erkennen, was Gott will und verlangt von uns. In Römer 13, 8 bis 10, wir brauchen es jetzt nicht aufschlagen in der Zeit, wird es deutlich, dass wenn wir das Doppelgebot der Liebe akzeptieren, wir akzeptieren die Gebote Gottes. Aber es ist die Frage, unter welcher Autorität stehst du? Und da stehst du unter einer Autorität, weil du sagst, damit schaffe ich es, das Leben zu erlangen, indem ich das und das und das und das und das tue. Oder unterstellst du dich der Autorität der Gnade und sagst, das Fundament, die Gewissheit meines Heils liegt in dem, was Jesus für mich getan hat. Nicht in meiner Gerechtigkeit, sondern in seiner Gerechtigkeit. Nicht in dem Schaffen meines Heils, sondern in dem, was ich an und durch Jesus Christus erfahre. Das führt Paulus dann in den fortführenden Versen 15 bis 18 zu dieser Diskussion. Sind wir ein Knecht der Sünde oder ein Knecht Gottes? Denn wenn wir sagen, wir sind unter der Gnade, sind wir nicht sozusagen aus dem Gesetz herausgenommen, in einen luftleeren Raum und jetzt tue ich und lasse ich, was ich will. Nein, sagt Paulus. Es bedeutet, dass du aus einem Zustand des Knechtseins in den Zustand des Knechtseins, in einem anderen Zustand des Knechtseins gekommen bist. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Es gibt nichts dazwischen. Da sagt er, du hast nur die Möglichkeit, dass du ein Knecht der Sünde bleibst oder ein Knecht Gottes bist. Und beides ist elementar. Es geht beides mal um Gehorsam. Auf wen hören wir? Gehorchst du der Sünde oder gehorchst du Jesus Christus? Gehorchst du der Gerechtigkeit? Der Gehorsam zum Gerechtigkeit. Es gibt nichts dazwischen. Ich kann nicht sagen, ich bin unter der Autorität der Gnade und deswegen ist die Sünde weniger schlimm. Oder ich könnte sagen, das rechtfertigt doch dieses oder jenes. Nein, sie soll mich ja zu einem Gehorsam, zur Gerechtigkeit führen, was automatisch zu einem Kampf gegen die Sünde führt. Paulus sagt in einem Brief, dass die Gnade uns in Zucht nimmt. Nicht in eine Zuchtlosigkeit führt, sondern sie führt uns in den Gehorsam. Es gibt keine Gnade, die uns unverändert lässt. Es gibt keine Gnade, wo wir am Ende nur noch uns die Diskussion stellen, darf ich oder darf ich nicht. Und dann diskutieren wir fleißig so, warum ich habe die Freiheit und der andere sagt, nee, ich habe die Freiheit nicht. Sondern es ist das ernsthafte, tiefe Bemühen, das Verlangen, der Gerechtigkeit gehorsam zu machen, zu wollen, was Gott will, seine Gebote zu halten und nicht zu brechen. Nicht, um sich das Heil zu verdienen oder das Heil zu erwerben, sondern zu wissen, ich bin unter der Autorität der Gnade. John Newton sagt es in seinem Lied Amazing Grace so schön, die Gnade hat mich von Furcht befreit und hat mich Furcht gelehrt. Die Gnade hat mich von Furcht befreit, sie hat mich davor befreit, zu glauben, für mich elenden Sünder steht eigentlich nur noch die Verdammnis offen. Wenn wir an Luther denken, als er anfing ernsthaft Gott zu suchen, wie er sich gegeißelt und kasteit hat und wie er gesucht hat nach einem Weg, Gott wohlgefällig zu sein, mit all seinen Werken, mit all seinem Tun und erkennen musste, hierin scheitere ich. Du kannst in die Lebensgeschichten vieler Männer Gottes und Frauen Gottes gehen und du wirst ähnliche Situationen finden, wie sie versucht haben, mit den größten Gesetzlichkeiten Gott zu gefallen. In den Anfängen des Methodismus gab es Männer, die sich zu Tode gehungert haben, zu Tode gefastet haben, weil sie derartig strikte Regeln angefangen hatten, um Gott ein wohlgefälliges Leben zu leben. Die Gnade hat mich von Furcht befreit. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die in Christus Jesus. Ich weiß, dass ich Anteil habe an einer Gerechtigkeit, die es mir ermöglicht, in den Himmel zu kommen. Und sie hat mich Furcht gelehrt. Sie hat mich gelehrt, dass Gott zu fürchten ist. Seien wir uns ganz im Klaren, dass niemand zwei Herren dienen kann. Luther sagt euch ja so schön, du wirst entweder vom Teufel oder von Jesus geritten. Es ist hier eine Ausschließlichkeit da, die sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Es gibt nur unter oder unter. Es gibt keine Mischung. Das Letzte, was in diesen Versen eigentlich sichtbar wird und was Paulus hier betont, ist, dass die Früchte dessen, worunter wir sind und von wem wir beherrscht werden, entsprechend sind. Es ist Tod oder Leben. Es geht letztlich um diese grundlegende Frage von Tod oder Leben. Wenn wir unter der Gnade sind und unser Herr Jesus Christus über unser Leben herrscht, dann nur zu diesem einen Ziel, uns ein neues Leben zu schaffen, ein ewiges Leben zu schaffen. Wenn das nicht der Fall ist, dann steht unweigerlich am Ende dieses Weges der Tod. Der Tod ist das, was dich begleitet, und der Tod ist das, was über dich kommt. Wenn man dieses zusammenfasst, dieses ganze Kapitel, dann wird, glaube ich, deutlich, wie unsinnig es ist, zu sagen, die Gnade ist etwas, was uns zur Sünde anreizen könnte oder zur Sünde führt. Sie kann missbraucht werden, genauso wie das Gesetz Gottes missbraucht werden kann. Sie kann falsch verstanden werden. Aber die Gnade ist in ihrem Wesen exakt das Gegenteil als irgendetwas, was uns zur Sünde hinführt. Ganz im Gegenteil. Sie führt uns von der Sünde weg. Sie führt uns in die Gegenwart Gottes. In die Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte daher ein paar Schlussfolgerungen am Ende dieser Predigt noch ziehen. Erstens, die Gnade ist nicht gefährlich, sondern notwendig. Was Paulus versucht im Römerbrief deutlich zu machen, was er versucht deutlich zu machen den Galatern, ist, dass unser Heil einzig und allein in Jesus Christus liegt, in der Gnade unseres Herrn, in dem, dass er sich gnädiglich unsere erbarmt. Und wer immer versucht, einen anderen Weg aufzurichten, der verliert alles. Die ganze Schärfe, mit der Paulus im Galaterbrief gegen die Gesetzlichkeit vorgeht, hängt damit zusammen, dass er befürchtet, ihr seid aus der Gnade gefallen und seid damit vom Weg des Lebens abgekommen. Wir müssen das sehr fein unterscheiden, was hier passiert. Bei den Galatern war Folgendes passiert. Paulus konnte ja durchaus einen Timotheus beschneiden, um der Mission willen. Er hat ihm aber nur eine solche Bedeutung beigemessen, dass er den Juden kein Ärgernis bereiten wollte. Bei den Galatern gab es Leute, die sagten, kommt her, und wenn ihr geistlich sein wollt, dann müsst ihr das und das und das und das halten. Ihr müsst das ganze Gesetz halten. Nur dann ist euer geistliches Leben garantiert. Wenn ihr das nicht tut, steht euer geistliches Leben in Frage. Und deswegen geht Paulus mit einer unendlichen Schärfe vor und sagt, sie sind Feinde. Sie zerstören letztlich das Heil, das in Christus ist. Die Gnade ist heilsnotwendig und nicht etwas Gefährliches. Zweitens, die Gnade ist in seinem Wesen darauf ausgerichtet, zu einem Hass gegen die Sünde zu führen. Nicht zu einer Liebe der Sünde. Gnade heißt, dass ich einen Herrn habe, der verflucht war. Gnade heißt, dass ich einen Herrn habe, der sich hat für mich schlagen lassen. Gnade heißt, dass ich einen Herrn habe, der unter dem Kreuz zusammengebrochen ist, als er nach Golgatha gegangen ist. Gnade heißt, dass ich einen Herrn habe, der am Kreuz ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gnade heißt, dass jemand die Strafe trug, auf das ich Frieden habe. Ich kann nicht das in irgendeiner Form auch nur annähernd denken, dass Sünde etwas Begehrenswertes wäre für einen Gläubigen. Ganz im Gegenteil, sie führt mich von der Sünde weg. Drittens, was Paulus hier deutlich macht, ist in diesem Kapitel, dass die Gnade uns in eine Auseinandersetzung hineinführt, in einen Kampf und nicht in einen trügerischen Waffenstillstand oder sogar einen Frieden mit der Sünde. Er ermahnt hier, er fordert auf, tut und macht. Die Gnade führt nicht in eine Passivität oder Inaktivität, sondern in dem Begreifen meines Standes als Gläubiger, in dem Gott einen Keil zwischen mir und der Sünde hineingetroffen hat. Und dieser Kampf wird mich prägen. Dein Leben lang wirst du im Krieg dich befinden mit dem, was du nun gelernt hast zu hassen. Es wird ein Streit sein, wo du manchmal verzweifelst. Es wird ein Krieg sein, wie es in einem Bürgerkrieg üblich ist, dass es zu einem Hin und Her kommt. Und du kannst auch bei manchen Geschwistern barmherzig sein, wenn du siehst, wenn sie fallen, dass du weißt, dass die Gnade zurückschlagen kann. So wie im Krieg, wo die Kampfeslinie sich Tag für Tag verschieben, mal in die Richtung, mal in die Richtung. Und es ist nicht ehrlicher, wenn wir diese Ehrlichkeit haben, anstatt uns eine fromme Fassade aufzubauen, wo wir sagen, es ist alles in Ordnung und gut und es läuft doch alles. Diese Ehrlichkeit zu sagen, mir tut's gar nicht leicht fällt. Und ich habe manche Niederlage erlitten und manchen Kampf. Und ich kann erkennen, was für ein Elend noch in mir ist. Und ich kann sagen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Um dann auf unseren Herrn zu schauen, von dem ich weiß, dass er mich erlösen wird. Ich kann ehrlich sein, auch noch am Ende meines Lebens, und wie Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Ich weiß, was in meinem Herzen steckt. Ich weiß, was für ein Verderben ist. Oder ich kann den Kampf aufgeben und sagen, in der einen oder anderen Form ist Sünde kein Problem mehr. Da gibt's kein Kampf. Ich habe mein schönes Set von Regeln, die hake ich jeden Abend ab und wenn ich sie gehalten habe, dann war's das. Das ist zu einfach. Das war genau das Problem der Pharisäer. Sie haben sich so einen Regelsatz gemacht und den haben sie abgehakt und wenn sie das alles mit einem Okay abhaken konnten, dann konnten sie wie der Pharisäer im Tempel sagen, ich danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Aber zu begreifen, dass jede Ecke, jeder Winkel deiner Seele verdorben ist und dass da noch Sünde ist, die zwar nicht mehr die Herrschaft hat, aber die du zu bekämpfen hast, die du zu töten hast. Und du weißt, dass es wie so ein Vulkan brodelt und plötzlich wieder wie eine Eruption herauskommen kann. Lässt dich ehrlich sein und sagen, ja, wenn ich nicht die Gnade unseres Herrn hätte, würde ich an mir und über mir verzweifeln. Viertens, die Gnade führt zur Liebe der Gebote Gottes und nicht zu deren Verachtung. Was uns heilig und wert sein sollte, ist das Wort Gottes in seiner ganzen Gesamtheit. Das, was unser Herr offenbart hat als seinen heiligen Willen. Ich hake nicht ab, indem ich sage, das hat keine Bedeutung. Es gibt manches, was sich erfüllt hat. Wir müssen keine Opfer bringen, weil unser Herr ein einmaliges Opfer gebracht hat. Aber wir sehen in Römer 13 sehr, sehr deutlich, dass wenn wir das Doppelgebot der Liebe ernst nehmen, an dem das ganze Gesetz und die Propheten hängen, und die Gnade führt, wo immer sie recht verstanden wurde, zu einem tiefen Respekt und einem tiefen Liebe gegenüber dem, was Gott will. Denn es geht ja letztlich darum, wie Paulus sagt, dass wir auch mit ihm leben werden. Dass wir ein Leben mit unserem Herrn führen. Und was sollte uns wichtiger sein als das, was er will? Und fünftens und letztens, denk immer darüber nach, dass es nur zwei Wege gibt, die Paulus hier aufzeigt. Es gibt den Weg zum Tod und es gibt den Weg zum Leben. Und unser Leben ist so ernst. Und wir können die Zeit wie ein Geschwätz zubringen und am Ende steht der Tod. Gestern Abend kam ich zurück, ich musste noch ins Geschäft und was holen. Und dann sagte meine Frau, unser Nachbar ist gestorben, die Nachbarin war da. Und dann habe ich so darüber nachdenken müssen. Ein ungläubiger Mensch, aber ein freundlicher Mensch. Wir haben ihn als Nachbarn sehr lieb gehabt. Und wir haben uns immer von Balkon zu Balkon unterhalten, über die Straße hinweg und er hat so viel Leben und Freude hineingebracht in diese Straße. Innerhalb von 2 Tagen hat Gott sein Leben beendet. Und jetzt herrscht der Tod. Und der zweite Tod kommt, sagt die Schrift, über ihn. Unser Leben ist so ernst, dass wir nur diese beiden Möglichkeiten haben, auf den Tod zu schauen, die Sünde nach sich zieht, oder auf das Leben, das wir mit unserem Herrn haben, das ein ewiges Leben ist. Die Gnade ist alles andere als gefährlich. Noch ist die Gnade alles andere als billig. Denn eine Gnade, die dazu geführt hat, dass Gott seinen eigenen Sohn hat geopfert, ist nicht billig, sondern teuer und wertvoll. Und er wird sicherlich all die richten, die daraus eine billige Gnade machen. Aber was für ein kostbares Wort ist es, dass wir diese Gnade haben, dass wir diese Gewissheit haben, dass wir, die wir so vollkommen verdorben waren, von Gott bestimmt sind und begnadigt sind. Begnadigt sind, in einem neuen Leben zu wandeln. Einem Leben, das wir uns hätten nie erträumen lassen. Und dass es ausnahmslos gilt, ob Männer oder Frauen, ob Heiden oder Juden, ob Sklaven oder Freie, ob arm oder reich, ob Begnadigte mit reichen natürlichen Gaben oder geistig behindert. Das ist alles nicht mehr interessant und relevant unter dem Aspekt einer Ewigkeit, wenn wir sehen, dass die Gnade Gottes uns in ein neues Leben hineinführt. Und hüten wir uns davor, einen falschen Weg zu gehen und rechts und links vom Weg abzukommen. Weder gesetzlos noch gesetzlich zu werden, sondern dass wir die Gnade Gottes preisen. Amen.